Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. In unseren letzten beiden Folgen haben wir über die archäologische Stätte in Limmera in der Türkei gesprochen. Anna war ja dort auf Arbeitseinsatz im Sommer und hat nicht nur mit der Bauforscherin Julia Vogel ein sehr spannendes Interview zum Thema Bauforschung geführt, sondern uns auch von den restauratorischen Arbeiten, die sie dort mit ihren Kolleginnen seit 2023 umsetzt, berichtet. Touristinnen und Besucher pilgern ja nicht nur wegen der imposanten Fragmente dieser antiken Gebäude nach Limmera und, wie wir gehört haben, auch wegen der gefluteten Ruinenanlagen, die ja ein sehr toller Hotspot für Abkühlung, aber auch Instagram sind. Und da war einfach das Thema Touristinnen, Besucherinnen, Nutzerinnen und historische oder denkmalgeschützte Objekte ein relevantes und wichtiges und es ist halt auch in der Restaurierung ein immer wiederkehrendes, weil eine zu intensive Nutzung, wie sie beispielsweise weltweit im Zuge von Massentourismus passieren kann oder auch falsches Verhalten durch fehlende Sensibilisierung, kann dazu führen, dass Kulturgut geschädigt wird oder auch zerstört wird. Als Restauratorinnen ist es natürlich nicht nur unsere Aufgabe, mögliche Schäden dann wieder zu beheben, sondern auch zu einer Sensibilisierung beizutragen und zu helfen, eine Nutzung, Erwahrung der Authentizität einer Stätte zu gewährleisten. Genau zu diesem Thema, nämlich viele Besucherinnen, viele Nutzerinnen und eine historische denkmalgeschützte Anlage, haben wir heute wieder eine Gästin eingeladen, die sich im Zuge ihrer Dissertation mit diesem Thema beschäftigt und deshalb mit der Thematik sehr vertraut ist. Hallo Marie-Christine.
Hallo Martina, hallo Anna. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Marie-Christine Pachler und ich bin Restauratorin der Schönbrunn Group und arbeite auch im Schloss Schönbrunn. Und derzeit schreibe ich am Institut für Konservierung und Restaurierung an der Universität für angewandte Kunst eine Dissertation zum Thema Massentourismus in Kultureinrichtungen und beschäftige mich mit Erhaltungsstrategien, um Schäden zu minimieren. Das Schloss Schönbrunn in Wien stellt zusammen mit seinem Park eines der besterhaltensten barocken Ensembles in Europa dar und wurde 1996 in die Liste des UNESCO-Welterbe aufgenommen. Und das Schloss wurde über mehrere Generationen als Sommerresidenz von den Habsburgern genutzt und erst ab Ende des 19. Jahrhunderts ganzjährig von Franz Josef bewohnt. Es wurden zwar zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein paar Veränderungen vorgenommen, aber ein Großteil des Interieurs spiegelt die höfische Wohnkultur des Rokokos wider.
Ja, ich glaube, jedem Wiener, jeder Wienerin ist Schloss Schönbrunn ein Begriff. Die meisten wahrscheinlich als Erholungssuchende im Park, eingeschlossen mir. Ich gehe dort sehr, sehr gerne joggen. Aber ich war natürlich auch schon einige Mal im Schloss, privat als auch beruflich. Und ich bin nicht die Einzige, die auf die Idee kommen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Besucherinnen im Schloss. Wie viele Besucherinnen sind denn eigentlich so jährlich im Schloss?
Also 2024 waren es circa 2 Millionen Besucher und im Schloss können die Touristinnen Räume im Erdgeschoss und der Belle Etage besichtigen.
Welche Auswirkungen hat denn so ein Besuch des Schlosses auf die Räumlichkeiten, auf die Raumschale oder das Interieur? Ist da ein Schadensbild, was besonders häufig vorkommt? Oder was sind eigentlich so die häufigsten Schadensursachen und was sind so die häufigsten Schadensbilder? Und im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass du im Zuge deiner Dissertation jetzt nicht nur Schloss Schönbrunn betrachtest, sondern sehr viele Schlösser in Europa. Kannst du da auch noch ein bisschen über das Netzwerk erzählen, wie du da im Austausch mit anderen Schlössern stehst?
Also meine Beobachtungen haben gezeigt, ich habe mir verschiedene Schlösser in Europa angeschaut und mich mit anderen Restauratorinnen und Expertinnen über das Thema Schäden, die durch Besucher entstehen, unterhalten. Schlösser werden generell gut besucht, sind ein Touristen-Hotspot. Aber unabhängig davon, wie viele Personen ein Schloss besuchen, es entstehen immer Schäden. Und die treten in Form von Abnutzungserscheinungen auf. Natürlich kommt es auch manchmal zu Vandalismus. Und ich analysiere in meiner Dissertation, wie man diese Schäden verhindern kann. Zum Beispiel treten sehr oft Schäden auf, weil Besucher sich an die historischen Wände anlehnen oder Objekte berühren oder sich einfach falsch verhalten, Getränke mitnehmen, Rucksäcke. Und dieses Phänomen gibt es auch in den anderen historischen Häusern, die ich besucht habe. Es gibt auch ein Netzwerk, das heißt, das ist von den sogenannten Arre-Schlössern, da sind mehrere Schlösser in Europa Partner, und da können wir uns im Zuge dessen zu bestimmten Themen austauschen und neben den Schäden, die durch die Besucher direkt entstehen, entstehen auch Schäden indirekt, da sie sehr viel Staub einbringen in die historischen Räumlichkeiten und es viele Oberflächenobjekte gibt, die da sehr sensibel sind, oder natürlich auch Klimaschwankungen werden teilweise auch indirekt durch Besucher verursacht, weil wir auch die Fenster zum Lüften öffnen in den historischen Prunkräumen.
Und diese verschiedenen Schäden, die du jetzt aufgelistet hast oder erwähnt hast, ist ja auch ein Problem, weil in vielen historischen Schlössern ja wirklich noch Originalausstattung oder teilweise originales entstehungszeitliches Mobiliar gezeigt wird oder ausgestellt ist. Teilweise auch Repliken, auch Kopien. Wie ist denn das Verhältnis in Schönbrunn circa? Wie viel originale Oberfläche gibt es denn noch?
Wir zeigen im Schloss Schönbrunn auf jeden Fall die Räume authentisch. Unser Restaurierungskonzept ist, so wie der Kaiser es zuletzt gesehen hat, so versuchen wir die Räume zu erhalten. Und nach dem Tod von Kaiser Franz Josef wurden schon Veränderungen vorgenommen im Zuge von Restaurierungen, die damals sehr gut gemeint waren und am damaligen Stand der Technik waren. Es waren auch damals teilweise die Ressourcen andere. Und deshalb kann man in manchen Räumen schon auch von einem gewachsenen Zustand reden. Und es ist schwierig jetzt zu sagen, das ist original. Aber wir versuchen bei jeder Raumrestaurierung eben auf diesen letztbewohnten Zustand zurückzugehen und spätere Veränderungen in diesem Konzept zu berücksichtigen.
Ich finde, dass es gerade bei dieser Geschichte ganz normal ist, dass man wirklich von einem gewachsenen Zustand reden kann. Es gibt viele neu eingebrachte Materialien. Aber da stelle ich es mir auch vor, dass es umso schwieriger ist, wenn man ganz viele verschiedene Oberflächen hat, die sich unterschiedlich verhalten, die auch im Zuge von, was du vorhin erwähnt hast, Klimaschwankungen, Schmutzeintrag sich eben verändern und halt auch leichter Schäden nehmen können als vielleicht andere stabilere Oberflächen. Wie schaut denn da das Monitoring aus? Wie überwacht man diese verschiedenen Oberflächen und ihren Erhaltungszustand?
Wir führen jedes Jahr ein Monitoring durch von jedem einzelnen Objekt im Schloss und jedem Raum, der durch die Besucher begangen wird. Das heißt, wir schauen uns genau die Raumschalen an, die Decken, Fußböden, die Wände, jedes Objekt. Und es wird in einer Datenbank festgehalten, ob neue Schäden entstehen. Also Objekte werden fotografisch erfasst. Bis letztes Jahr haben wir das innerhalb von 6 Monaten gemacht. So lange dauert es, bis wir das ganze Schloss gemonitort haben und in Schadenskategorien eingeteilt haben. Und ab diesem Jahr werden wir das sogar 9 Monate lang machen, um noch mehr Zeit diesem Monitoring widmen zu können. Zu den Raumrestaurierungen möchte ich noch hinzufügen, dass das schon ein sehr großer, auch logistisch Aufwand ist. Durch dieses Monitoring werden Kategorien vergeben. Anhand dessen können wir ablesen, ab wann die nächste Restaurierung notwendig wird. Wir können ja nicht das halbe Schloss sperren und 7 Räume gleichzeitig restaurieren. Das geht nicht. Wir haben alles Durchgangszimmer. Und wir haben einen strengen Plan, wo wir die Räume je nach Notwendigkeit eingeteilt haben. Dann wird mal eine umfassende Befundung gemacht, also tiefergehend. Da wird dann geschaut, welche Schichten übereinander liegen. Es werden auch Restaurierungskonzepte ausprobiert. Und gerade wenn so Schichten bestehen, die sich zum Beispiel eine Problematik in der Haftung aufweisen, dann wird auch darauf geachtet. Zum Beispiel hatten wir einen Raum, da haben wir ein Jahr lang, nachdem die Musterachsen angelegt wurden ganz streng das Klima beobachtet, um zu sehen, wie sich dieses Restaurierungskonzept, so wie das erarbeitet wurde, ob sich das auch wirklich bewährt und ob wir das so machen können.
9 Monate ist schon eine lange Zeit. Ich finde, das spiegelt auch dann ganz gut wider, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt an der Erhaltung einer historischen Stätte. Also das kriegt man vielleicht als Besucher einfach gar nicht so mit, wie viel da investiert wird in kontinuierliches Monitoring, in Restaurierungen, in die Erhaltung, dass einfach diese über 2 Millionen Besucher das Schloss ja jährlich besichtigen können und sich in diesem historischen Ambiente aufhalten und bewegen können. Und nochmal zurückzukommen auf die Besucherinnen. Ich glaube, viele Schäden, die Besucherinnen verursachen oder Touristinnen, sind ja nicht mutwillig. Also es ist ja nicht jeder so, dass er reingeht und sagt, ich hätte da gern etwas von dieser Tapete oder diesem vergoldeten Element oder diesen Knauf oder dass jemand herkommt und mutwillig Furnier zerkratzt oder den Boden zerkratzt oder sonst irgendwas, sondern viel passiert einfach durch Unwissen, durch Unachtsamkeit, durch eine fehlende Sensibilisierung. Wie verhalte ich mich denn in so einem Gebäude richtig, was schon ein bisschen anders ist als ein Museum? Es ist nicht so viel hinter Glas, es ist nicht alles doppelt und dreifach geschützt. Nicht alles hat eine Absperrung oder man kann über die Absperrung drüber greifen. Es ist einfach ein anderes Verhältnis. Und das heißt ja auch, dass dann verstärkte Bewusstseinsbildung unter den Besucherinnen eine Möglichkeit wäre, solchen Schäden entgegenzuwirken. Also natürlich, wie du vorher gesagt hast, eine Art von Abnutzung. Ja, Klima, ja, schwieriger zu beeinflussen, wenn man so viele Besucher hat, aber speziell das Oberflächen anfassen und doch irgendwas zerkratzen oder umwerfen oder irgendwie auf einen Sessel draufklettern oder so, das könnte man ja mit einem mehr Bewusstseinsbildung steuern oder mit mehr Sensibilisierung. Und damit beschäftigst du dich ja auch in deiner Dissertation. Was genau erforschst du denn da?
Es wurde eine Sensibilisierungskampagne initiiert mit mehreren Medien, die Besucher informieren sollen, wie sie sich im kulturellen Erbe am besten verhalten, um keine Schäden zu verursachen. Hier wird gezielt darauf hingewiesen, dass man die Oberflächen nicht berühren soll, Abstand halten soll zu den Wänden und Objekten, keine Rucksäcke tragen, keine Lebensmittel. Und es wird durch unterschiedliche Medien eben versucht, dreidimensionale Objekte zum Beispiel, auch digitale Medien und Poster mit QR-Code, wo man mehrere Informationen bekommt. Bei den dreidimensionalen Objekten gibt es einen zur Hälfte restaurierten Sessel, der zeigt Schäden durch falsche Handhabung und auf der rechten Seite dann die Konservierung, Restaurierung mit dem Hinweis, wie lange die Arbeiten gedauert haben und auch die Kosten, die da entstehen. Dann gibt es noch Touchpulte, wo die Besucher eingeladen sind, die Materialien zu berühren, die im Schloss vorkommen. Und ein beiliegender Text klärt den Besuchern an dieser Stelle auch, wodurch Schäden entstehen. Also man sieht offensichtlich, dass die Oberflächen beschädigt sind und das ist so ein bisschen ein Learning by Doing. Und an dieser Stelle wird auch im Audioguide darauf hingewiesen, dass bitte in diesem Bereich die Oberflächen zu berühren sind, aber im Schloss dadurch Schäden entstehen und zu unterlassen ist. Genau, dann gibt es noch einen Film, wo in einem Comic visualisiert wird, wie ein Besucher sich falsch verhält und der Guide macht darauf Aufmerksamkeit, wie es richtig gewesen wäre und dadurch, dass sich der Besucher falsch verhält, entsteht in diesem Comic auch immer ein Schaden.
Das sind jetzt einige Beispiele, die du genannt hast und ich finde das richtig toll, weil es ganz verschiedene Ansätze sind, weil jeder Mensch, finde ich, nimmt auch unterschiedliche Informationen unterschiedlich auf, ob man es hört, ob man es wirklich angreift und erfährt oder ob man eher ein visueller Mensch ist. Also das sind ja wirklich sehr viele verschiedene Ansätze, die du da gemacht hast. Und was ich auch, glaube ich, oder wir alle beobachten konnten, Touristinnen, die ein besonderes Bedürfnis haben, Dinge anzugreifen. Das finde ich irgendwie sehr spannend, dass noch immer dieses Angreifen ist gleich ein Erfahren. Hast du dich da in deiner Dissertation auch mit diesem psychologischen Ansatz auseinandergesetzt, warum wir das eigentlich machen?
Tatsächlich habe ich mich wirklich intensiv mit der Psychologie dieser Besucher auseinandergesetzt. Also eigentlich, warum müssen wir Dinge begreifen anfassen, um zu begreifen. Und das ist eigentlich ganz natürlicher Reflex. Den haben wir angeboren. Der Tastsinn ist ja auch der erste Sinn, den wir als Säugling, der als erstes funktioniert. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Besucherinnen in die Räume kommen und Dinge zum ersten Mal sehen, Oberflächen und Objekte, die sie so nicht kennen. Und da denken sie gar nicht so drüber nach und versuchen, das irgendwie zu verstehen und anzugreifen. Und dann dadurch wird dieser Reiz ausgelöst. Ist es jetzt weich, warm, rau, glatt? Das ist eine wichtige Information, um das Gesehene besser verarbeiten zu können. Und hier ist es ganz wichtig, die Besucherinnen zu informieren, dass dadurch eigentlich Schäden entstehen. Man muss daran denken, bei so einer hohen Anzahl an Menschen ist es nicht eine Person, die in diesem Bereich auf die Oberfläche hingreift. Es sind wirklich Tausende und Abertausende in dem Fall über die Zeit. Und dadurch schleifen sie oft Textilien durch, also Textiltapeten. Vergoldungen werden bis zum Holzträger durchgeschliffen. Betrifft eigentlich jedes Material und das habe ich auch in eigentlich jedem Schloss gesehen, solche Schäden, die auf Berührungen zurückzuführen sind.
Und diese Maßnahmen, die du genannt hast, sind bereits implementiert in Schloss Schönbrunn. Seit wann? Und gab es eine Form von Auswertung, wie diese Maßnahmen aufgenommen worden sind? Also worauf sprechen die Besucher besonders gut an?
Ich habe 2022 eine Evaluierung durchgeführt. Und da hatte ich auch eine Evaluatorin und eine Psychologin dabei, die mich unterstützt haben. Und hier wurde genau beobachtet, wie gehen die Besucher mit den erwähnten Maßnahmen, Sensibilisierungsmaßnahmen um, wie interagieren sie. Es wurden auch Interviews durchgeführt. Und es ist schon so, dass die meisten Besucher gar nicht wissen, dass sie nicht berühren sollen. Und bei dieser Evaluierung ist rausgekommen, dass sehr viele Maßnahmen einen guten Impact haben und vor allem, jetzt komme ich gerade drauf, die wichtigste Maßnahme ist eigentlich das Don't-Touch-Symbol, das wir überall in den historischen Räumen aufgehängt haben. Und das ist das, was eigentlich am allerbesten wahrgenommen wurde, weil es einfach kontinuierlich daran erinnert, bitte berühren Sie nicht die Oberflächen. Auch wenn man es kurz vergisst und total im Audioguide vertieft etwas Neues sieht, dieses Zeichen erinnert dran, kommt zurück in die dreidimensionale Welt und bitte fass nichts an.
Und da es in Schönbrunn ja Besucherinnen aus der ganzen Welt gibt, würde mich jetzt noch interessieren, hast du zufällig auch da Unterschiede feststellen können zwischen, ich sag mal, aus dem ganz grob aus dem Westen und aus dem Osten kommende Touristen, aus dem globalen Norden und Süden? Gibt es Unterschiede, was die Kulturaffinität der Leute, die das Schloss besuchen, betreffen? Weil es sind ja einerseits Besucher, die wirklich das kulturelle Erbe interessiert, die Interesse am Schloss haben, an der Geschichte des Schlosses, an den Bewohnerinnen und Bewohnern, den ehemaligen. Es gibt aber auch Leute, wo das einfach mehr oder weniger auf der To-Do-Liste, auf der Checkliste steht. Okay, wenn ich in Wien bin, muss ich auch einmal in Schloss Schönbrunn gewesen sein, ein Selfie und weiter geht's. Also konntest du da auch Unterschiede feststellen, was die Maßnahmen angeht?
Ja, für mich war es sehr spannend zu sehen, dass zum Beispiel ein signifikanter Unterschied zwischen den nordamerikanischen Besuchern und den europäischen Besuchern stattgefunden haben. Also die nordamerikanischen Besucher haben bei der Umfrage angegeben, dass als beste Maßnahme zur Sensibilisierung Information dienen würde. Und die europäischen Besucher haben angegeben, dass Überwachung wohl das beste Mittel sei. Das hat mich sehr überrascht. Ich muss auch sagen, dass bei dieser Umfrage über 1500 Besucherinnen mitgemacht haben, was sehr erfreulich war. Nur war es zum Zeitpunkt der Studie so, dass 2022 die Reiselandschaft noch durch Covid geprägt war und wir sehr viele Touristen normalerweise auch aus China gehabt haben, die zu dem Zeitpunkt noch nicht im Schloss waren. Darum konnten die jetzt leider nicht in diese Studie einfließen. Aber es wurden noch weitere Unterschiede herausgefunden, zum Beispiel, weil du gemeint hast, es kommen auch Touristen ins Schloss, die einfach für ein Selfie die Räume besuchen oder sich mehr selbst inszenieren wollen in einem schönen Märchenschloss in einer prunkvollen Umgebung, als wirklich interessiert sind an der Thematik. Es hat sich schon herausgestellt, dass die Kulturaffinität eine große Rolle spielt, was die Maßnahmen betrifft. So ist es so, dass Menschen, die öfters in Museen oder in Schlösser gehen und sich mehr Dinge anschauen, die Sensibilisierungsmaßnahmen, die außerhalb der historischen Prunkräume, also zum Beispiel im Bereich des Ticketschalters, des Eingangsbereichs, bereits platziert waren, die haben diese Menschen eher wahrgenommen als die nicht so kulturaffinen Personen, die teilgenommen haben an der Studie. Also hier ist die Interpretation so, dass die sich erst in dem Umfeld orientieren müssen. Die gehen wirklich schnurstracks zur Audioausgabe und wollen in die historischen Räume hinein. Und da hat man recht deutlich gesehen, dass die Maßnahmen, die in den historischen Räumen stattgefunden haben, unter anderem auch diese Don't-Touch-Symbole, wesentlich öfter angegeben wurden.
Was mich jetzt noch interessieren würde zu den gesetzten Maßnahmen, die ihr implementiert habt. Du hast gesagt, 2022 wurde das evaluiert. Ist dabei auch herausgekommen, dass ihr auch an den Maßnahmen etwas ändert, dass ihr sagt, okay, das Don't-Touch-Symbol ist wirklich die effektivste Maßnahme, das bleibt auf jeden Fall. Gibt es andere Maßnahmen, die man sagt, gut, die kann man jetzt eigentlich vernachlässigen, weil die haben jetzt nicht so gegriffen?
Also wir haben auf jeden Fall Maßnahmen, die nicht funktioniert haben, auch dabei. Es wurden bei der Garderobe Folder verteilt, um eben über den Umgang mit Kulturerbe oder das Verhalten im kulturellen Umfeld zu informieren. Dabei war der Gedanke, dass es oft gerade im Garderobenbereich zu Diskussionen kommt, weil manche Besucher nicht verstehen, warum sie keine großen Taschen und Rucksäcke mitnehmen sollen ins Schloss. Und hier ist einfach der Hintergrund, dass man leichter an Oberflächen ankommt, hängen bleibt an Schnitzelementen, vergoldeten oder über die Oberfläche schleift. Wenn man hinten etwas Auskragendes am Rücken hat oder eine große Tasche, hat man einfach nicht sehr viel Gefühl dafür. Oft werden auch die Jacken über diese Taschen drüber gehängt. Gibt es oft Diskussionen und während der Evaluierung wurden dann diese Folder vergeben, um diesen Diskussionen auch entgegenzuwirken. Und hier hat sich herausgestellt, dass das logistisch einfach nicht funktioniert. Im Garderobenbereich ist so viel los, also die Folder sind dann dort gestanden. Da wurden sehr wenige mitgenommen. Also diese Maßnahme wird nicht mehr weitergeführt, aber es wird sehr wohl kontinuierlich geschaut, wo können Verbesserungen vorgenommen werden. Also dass im Bereich der Touchpulte darauf explizit im Audioguide darauf hingewiesen wird, dass die Oberflächen nur in diesem Bereich berührt werden dürfen und dann später im Schloss nicht. Das ist neu und es ist auch geplant, sobald der Audioguide einen neuen Text bekommt, also wieder mal eine Überarbeitung erfährt, dass dann auch im Audioguide erwähnt wird, dass die Besucher die Oberfläche nicht berühren sollen. Und sonst hat sich herausgestellt, dass eben dieser Maßnahmenmix schon ein sehr wichtig ist, um möglichst viele Besucher zu erreichen. Und wir werden auch weiterhin Maßnahmen umsetzen, sobald wir feststellen, dass diese geeignet sind, um unser Kulturerbe zu schützen. Also es ist auf jeden Fall ein kontinuierlicher Prozess und ich bin da auch sehr im regen Austausch mit anderen Schlössern und Kultureinrichtungen und immer offen für Ideen. Wird jetzt vereinzelt in den historischen Prunkräumen, werden Informationen auch in Form von schriftlicher Form und eines QR-Codes auf unseren Luftwäschern abzulesen sein. Also hier kann man auch noch einmal ein bisschen Informationen zum Thema erhalten bekommen, was sehr schön ist, dass wir da eine Fläche gefunden haben. Ich habe ja neben den Auswirkungen der mechanischen Belastung durch Besucher auch einen Schwerpunkt in meiner Dissertation auf den Staub, den die Besucher einbringen. Und eine Maßnahme, die auch hier getestet wurde, ist das Aufstellen vom Luftwäscher, die den Feinstaub aus der Luft, den die Besucher mitbringen, von draußen filtern. Und das sind für diese Raumvolumen recht große Geräte, die wir in einem sehr schönen Nussholzdesign passend zu dem historischen Interieur gestalten haben lassen. Aber es ist trotzdem eine glatte Fläche, die wir jetzt bespielen können. Und hier werden auch Informationen in den Räumen dann zu lesen zu sein.
Es ist schön zu hören, dass von den Maßnahmen doch sehr viele greifen und die Besucherinnen darauf ansprechen, auch dementsprechend sich anders verhalten oder hoffentlich in Zukunft auch weniger Schäden eben durch Unachtsamkeit oder ein fehlendes Bewusstsein entstehen. Und da fällt mir jetzt auch ein Fachbegriff aus der Ökologie, die sogenannte Carrying Capacity, zu Deutsch Tragfähigkeit, ein. Und in der Ökologie meint man damit die maximale Zahl an Organismen einer Art, die in einem Lebensraum für unbegrenzte Zeit existieren können, ohne diese nachhaltig zu schädigen. Kann man, finde ich, auch für Kulturstätten überlegen. Und jetzt würde es mich interessieren, was Was ist denn deine Meinung dazu? Was ist denn die Tragfähigkeit von Schönbrunn?
Also das ist eine sehr gute Frage, aber es ist sehr komplex. Schloss Schönbrunn, beziehungsweise bei der Schönbrunn Group, wir haben ja mehrere Standorte, das Sissi-Museum und Möbelmuseum und Schlosshof gehören ja auch dazu, benutzt ja die Einnahmen, um Konservierungs- und Restaurierungsprojekte zu bezahlen und Forschungsprojekte. Und das Geld, das eingenommen wird, wird auch dafür verwendet, um zu forschen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir Schäden verhindern, wie schaffen wir eine Balance. Wir sind permanent am Perfektionieren der Maßnahmen, wir sind immer offen für Neues und schauen uns die Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln an und versuchen auch unser Bestes zu geben, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Prozess, der nie aufhören wird. Und es ist auch schwierig, einen Schlüssel zu finden, wann ist es genug. Das ist sehr schwer, weil ich auch andere Häuser angeschaut habe und teilweise, wenn die Mittel dann fehlen, zum Erhalten Bereiche geschlossen werden müssen, die dann auch kein Budget für das Erhalten haben. Und das, muss ich sagen, habe ich auch nach Covid gemerkt, wo mehr aufs Budget geachtet werden musste, weil die Besucher ausgeblieben sind. Da sind dann Konservierungen nicht möglich gewesen und das war auch nachteilig für die Objekte dann in dem Fall. Ich meine, Gott sei Dank haben wir das dann die Jahre später dann aufholen können, also gut für die Objekte. Aber es ist halt, jede Medaille hat halt zwei Seiten. Das darf man nicht vergessen. Vor allem, wenn man von außen einen Blick auf das Ganze wirft.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Marie-Christine, vielen herzlichen Dank für das Interview heute. Es war so schön.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!